Wenn die Material bekommen, wo sie sagen, was ist denn das für ein Scheiß, dann bleibt das entweder im Rechner, im Papierkorb oder aber in der berühmten Garage vom Ortsverein, wo dann im Sommer der Ortsvorsteher sagt, sag mal, warum liegen hier noch 500 Bundestagswahlplakate?
Wer fährt denn jetzt,
wer fährt jetzt zum
Altpapierkorb?
Genau, das ist eben das Tricky nochmal an der Kampagne. Das gehört auch zu einer Kampagne, die eigene Basis sprachfähig zu machen als Dienstleister. Du bist dann als Partei Dienstleister deiner freiwilligen Helfer.
Familienpackung, der mutmachende, der Mutmach-Podcast mit Paul Suse und Hajo Schumacher. Dreimal die Woche frisch vom Küchentisch mit politischer, psychologischer und jugendlicher Kompetenz. Immer überraschend, provozierend und saukomisch.
Ja, und vor allen Dingen auch unermüdlich. Regel 1 des Wahlkampfs, ein Campaigner schläft nie und wenn dann nur wie so ein Löwe wahrscheinlich so ein paar Minuten und hat dann immer so ein Auge offen, falls irgendetwas los ist. Herzlich willkommen zu 61 Millionen Wahlkampf und Strategien, das Spezial des Podcasts Familienpackung. Mein Name ist Hajo Schumacher, ich bin Journalist und mithin relativ ahnungslos. Zum Glück gibt es Frank Staus. Lieber Frank, schön, dass du wieder dabei bist.
Ich freue mich.
Frank Staus ist Kampagnenprofi, Politikberater und Bestsellerautor. Zu seinen Kunden zählen Unternehmen, NGOs, Führungskräfte, Regierungen und SpitzenpolitikerInnen im In- und Ausland. Als SPD-Mitglied ist Frank zugleich Fan und unerbittlicher Kritiker der SPD. Er begann seine Karriere vor über 30 Jahren als Wahlkämpfer in der Clinton-Gore-Kampagne. Wenig später lernten sich Frank und Hajo kennen. Seither streiten sie sich in liebevoller Unerbittlichkeit. Frank prägte seither über 40 Wahlkämpfe, von Schröder bis Scholz, von Wowereit bis Malu Dreyer und gilt als einer der erfahrensten Kampagnenmacher der Republik. Er bezeichnet sich als Wahlkampfbesessener. Frank Staus ist Autor des Spiegel-Bestsellers Höllenritt Wahlkampf und als Experte für politische Kommunikation häufiger Gast in zahlreichen TV-Formaten. Im Laufe seiner Karriere wurden ihm Titel wie Die Macht im Hintergrund, Stern, oder Der Mann für aussichtslose Fälle, Handelsblatt, verliehen. Er selbst erfreut sich mehr an den zahlreichen Beschimpfungen der Konkurrenz.
Du möchtest mir heute erklären, warum Wahlkampf ein Handwerk ist. Warum?
Ja, das möchte ich dir deshalb erklären, weil du ja schon die Ahnungslosigkeit von Journalisten angesprochen hast, dankenswerterweise. Aber nicht nur von Journalisten, sondern es ist ja im Prinzip so, wenn du das ein Leben lang machst, dann denkst du ja immer, na, dann wirst du ja zum Fachidioten.
Und denkst, die anderen wissen das auch alle.
Die anderen wissen das, genau.
Ja.
Und ich glaube, das geht allen in gewissen Bereichen einfach so. Und natürlich ist es so, ich bekomme dann immer Anfragen, wenn der Wahlkampf im Prinzip schon begonnen hat. Ne? Also wenn alles losgeht, wenn die Plakate hängen. Und das ist aber genau der Zeitpunkt, an dem der Wahlkampf für mich als Wahlkampfberater eigentlich schon so gut wie abgeschlossen ist. Weil das passiert halt in den letzten 6 Wochen. Was die Leute dann immer irritiert ist, wenn ich denen sage, ja, wir arbeiten da jetzt aber schon seit 1,5 Jahren dran oder auch schon seit 2 Jahren.
Da fragt sich der Laie, was machen die denn da die ganze Zeit?
Was im Gottes Namen machen die denn die ganze Zeit? So.
Ja.
Und ich glaube, das wäre vielleicht mal ganz, ja, ich weiß nicht, ich fände es vielleicht mal ganz interessant, darüber zu sprechen, was machen die denn eigentlich die ganze Zeit und welche Gewerke müssen denn in einem Wahlkampf ineinander greifen, damit er gut funktionieren kann. Und vielleicht liefern wir damit auch schon eine Erklärung, warum manche Wahlkämpfe eben nicht funktioniert haben, weil entweder die Vorbereitungszeit zu kurz war oder das Team nicht gut aufgestellt war oder auch die Kommunikation zwischen Kandidaten, Führungskräften und den Campaignern nicht richtig funktioniert haben oder der Druck zu groß war. Also das heißt, da waren vielleicht einfach mal ein paar Sachen nicht richtig vorbereitet und als es dann heiß wurde in der Bude, dann ist die Suppe verkocht.
So, wir grüßen an dieser Stelle zunächst einmal die sehr geschätzte Isabel Begger, die uns eine Mail schickte, dass sie unseren 61 Millionen Podcast, unser Spezial, sehr feiert. Auch deswegen, weil ihr Sohn und seine Kumpels bestens präpariert sind für den Sozialpolitik-Kundeunterricht. Also wir sind Lehr- und Lernmaterial, dass ich das jemals schaffen würde, habe ich nur dir zu verdanken, lieber Frank. Und Grüße gehen raus an Sören Mund, der mir eine Sprachnachricht schickte und sagte, meine Theorie, die du ja etwas verneint hast, dass man Babys auch zu Wahlkampfzwecken vielleicht ein bisschen so timet. Er teile diese Theorie voll und ganz und du hast ja gesagt, das spielt überhaupt keine Rolle, so Babyfotos.
Das liegt aber daran, weil ich so hartherzig bin und mich mit sowas überhaupt nicht beschäftigen möchte.
Hartherzig, das ist eine gute Überleitung. Wir kommen. Also, um nochmal klar zu machen, Handwerk, Wahlkampf. Erste Frage, kann man das irgendwo lernen? Ein Handwerk ist ja ein Ausbildungsberuf. Gibt's da Geselle, Lehrling, Meister?
Ja, so gibt es das natürlich nicht, aber es gibt schon einen mittlerweile wachsenden, harten, enthusiastischen Kern an sogenannten Campaignern. Es gibt schon auch mittlerweile an den Universitäten und es gibt auch verschiedene Spezialunis, die zumindest das Campaigning und dann aber meistens auch so Elemente wie Fundraising, weil Campaigning bedeutet ja nicht nur Wahlkampf, sondern da geht's ja auch um NGOs, um Organisationen und das kann man mittlerweile ansatzweise lernen. Aber wie so oft ist die Praxis dann am Ende entscheidend. Aber ich würde vielleicht einfach mal auf die Gewerke eingehen, weil spannenderweise kam ich ja über die politische Kommunikation in die Werbung, also in eine Werbeagentur bei dem großen Werner Butter.
Er läuft und läuft und läuft, ist Werner Butter. Hattest du was studiert?
Genau. Ich hatte tatsächlich Politikwissenschaft studiert und habe begonnen damit in Heidelberg. Und das war ein bisschen Elfenbeinturmmäßig, weil Heidelberg ist halt tatsächlich, ne, Geisteswissenschaften und so weiter und so fort. Schöne alte Stadt und alles weitere. Aber es war ein bisschen praxisfern für mich, obwohl ich mich ja immer für Wahlkämpfe schon interessiert habe. Und ich hatte aber das große Glück, dass der Professor Dieter Roth von der Forschungsgruppe Wahlen, die ja bekannterweise in Mannheim sitzen, für das ZDF Politbarometer bekannt, der gab da Kurse im Rahmen des Politikwissenschaftsstudiums und dadurch habe ich quasi die Wahlforschung, wenn man so will, und die Grundlagen der Wahlforschung bei ihm gelernt und über ihn, er hat mich dann auch gefördert, er hat irgendwo das Gefühl, dass mich das tatsächlich interessiert, was er da anbietet und er hat mir dann auch ans Herz gelegt, doch mich für ein Stipendium zu bewerben und über ihn kam ich dann tatsächlich in die USA und hatte da ein Stipendium, wo ich dann an der George Washington University, die mitten im Regierungsbezirk sitzt, eben auch nochmal weiter studieren konnte und da gab es tatsächlich Campaigning auch als Unterrichtsfach schon und to make a long story noch longer, kam ich dann wieder zurück nach Berlin. Und an der FU habe ich dann mein Studium beendet und an der FU gab es Peter Radunski, ehemals Senator Peter Radunski, aber vor allen Dingen langjähriger Wahlkampfleiter von Helmut Kohl.
Ja, und durchaus legendär, kann man sagen. Ich bin ihm ein paar Mal begegnet, ein unglaublich knuffiger Typ, man unterschätzt ihn so ein bisschen. Er hatte so, ja, so ein bisschen sowas Gemütliches, aber er war ein unglaublicher Fuchs, ne?
Unglaublicher Fuchs und stand auch hinter den Kampagnen von Kohl, die ja damals schon wegen ihrer Vereinfachung kritisiert wurden. Also vor allen Dingen der eine Slogan, weiter so Deutschland, dann haben alle gesagt, was ist denn das bitte und so weiter. Aber der wusste genau, wie er Emotionen einsetzt und wie er die Leute abholt und war also der große Architekt gemeinsam mit seinem Agenturpartner damals, Kurt von Manstein, von den großen CDU-Kampagnen. Da habe ich gedacht, das ist ja ein Gottesgeschenk für mich, da setze ich mich rein, weil mein Ziel war natürlich immer, die CDU zu schlagen und wie kannst du das besser lernen als von denen, die sie groß gemacht haben?
Blöde Frage für Laien. Wenn du das Geschäft beherrschst, ist es doch eigentlich völlig wurscht, für welche Partei du arbeitest, oder? Weil du musst ja deine eigene Meinung oder deine eigene Wahlentscheidung eigentlich total abkoppeln von dem Geschäft.
Ja, das tut man. Allerdings glaube ich auch, dass es in so einem Bereich schon hilft, wenn du möglichst große Schnittmengen hast. Ne? Du musst es nicht alles toll finden. Ich habe natürlich als politischer Mensch auch eine komplette Aversion gegen extreme Parteien, für die würde ich nie arbeiten, aber theoretisch ist das natürlich möglich und für eine konservative Partei habe ich tatsächlich auch schon mal gearbeitet, nämlich für die ÖVP in Österreich, also die Österreichische Volkspartei, die im Prinzip das Pendant zur CDU ist. Aber tatsächlich habe ich dann so mal zurückzukommen zu Radunski. Das war ganz lustig, weil er war ja später, da warst du, glaube ich, auch häufiger mal in der Jury vom Politik Award. Und da war er auch in der Jury. Und dann, als er mir dann Jahr für Jahr einen Preis überreichen musste, hat er mir mal gesagt, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich aus meinem Kurs geschmissen. Also sinngemäß, ja. Aber ich sag mal so, ich habe mir das zusammengesucht, weil wir reden jetzt natürlich über Zeitraum zwischen 1987 und 1992. Ne? Da habe ich mir die Sachen zusammengesucht. Aber das ist ja ein Weilchen her. Und heute kannst du das tatsächlich auch Quadriga in Berlin, Hertie School of Government in Berlin, andere gibt es da auch, wo du das auch nochmal spezialisiert dir drauf schaffen kannst. Ja, aber wie gesagt, damals gab es das nicht, aber ich kam dann mit diesem Fundament in eine Werbeagentur, die auch Wahlkämpfe machte und damals eben, also Werner Butter, der wurde auch bekannt durch, sag mal, gesellschaftliche Kampagnen wie das Ruhrgebiet, ein starkes Stück Deutschland, war damals eine große Kampagne und der hatte schon den Etat für die anstehende Bundestagswahl 1994 in Deutschland.
Rudolf Scharping.
Ja, war dann Scharping, aber damals noch angedacht Björn Engholm, der dann aber auf dem Weg zur Bundestagswahl leider abhanden kam.
Kam eine Schublade dazwischen.
Ja, ich kann mich noch nicht mal mehr daran erinnern, was es war. Auf jeden Fall war er weg. Aber in dieser Zeit bei Butter, die dann für mich 25 Jahre dauerte, habe ich halt beides gemacht und habe vor allen Dingen gelernt, was ich aus dem Marketing für klassische Marken, für Unternehmen, für Unternehmenskommunikation, für Konsumermarken lernen kann und was ich auf der anderen Seite aus dem politischen Campaigning, das viel schneller ist und viel härter und auch viel unerbittlicher, zum Teil auch mitnehmen kann in die Markenkommunikation. Und das waren sehr, sehr spannende Crossover-Effekte, sage ich jetzt mal, wo ich sagen muss, da habe ich zumindest von beiden Seiten was gelernt. Ich glaube auch, dass die Agentur aus diesem Campaigning auch tatsächlich am Ende auch profitieren konnte für ihr Markengeschäft und dass aber auch unsere politischen Kunden auch profitieren konnten, dass sie da eine Agentur haben, die kreative Köpfe hat, die sich dann auch außergewöhnliche Dinge für eine Partei einfallen lassen.
So, was man, glaube ich, der Ehrlichkeit halber nochmal kurz erläutern muss, es sind ja immer gewaltige Summen, die da so kursieren, zweistellige Millionenbeträge, die die Parteien für ihren Wahlkampf raushauen. In Amerika natürlich alles nochmal mal 10 oder mal 100. Es ist aber nicht so, dass ihr als Agentur mit politischen Kampagnen reich würdet. Also da wird zwar viel Geld verballert, aber meistens für, naja, so Dinge wie Plakate oder so Zeug.
Ja, das muss man dazu sagen. Also es bleibt dann ein Bruchteil dessen, was am Ende auf der Straße steht. Das ist aber natürlich jetzt bei Konsumermarken, komme ich gleich noch einmal zu, ähnlich. Aber ich sag mal, ich glaube substanziell Geld verdienen, dass eine Agentur sagt, das lohnt sich, kannst oder konntest du eigentlich fast ausschließlich für die Volksparteien, also für Union oder SPD, weil wir da über Etats sprechen, die dann insgesamt irgendwo bei an die 20 Millionen reichen, von denen natürlich auch ein Großteil dann wieder ins Mediaspending und in die Veranstaltungen und so weiter geht, aber da bleibt dann für eine Agentur entsprechend hängen, weil der Unterschied ist, eine kleinere Partei hat natürlich weniger Geld, aber braucht im Prinzip die gleichen Gewerke.
Ja.
Das heißt, die hat nur weniger Geld, um es später unter das Volk zu bringen, aber für die Agentur ist es fast gleich viel Arbeit.
Gewerke.
Vielleicht kommen wir einfach mal, ich habe mir mal ein paar aufgeschrieben. Ich würde es erst mal dich und die Hörer erstmal erschlagen mit dem, was in der Kampagne berücksichtigt werden muss. Und dann können wir vielleicht die Punkte nochmal durchgehen.
Wir sind jetzt ganz am Anfang. Das heißt, wir tun jetzt mal so, als ob in 2026 gewählt würde.
Ja.
So in 1 bis 2 Jahren. Und jetzt holt man dich dazu und jetzt kommst du mit deinem Werkzeugkoffer in deinem Blaumann und sagst so, folgende Gewerke müssen jetzt hier mal klar gemacht werden. Sag mal ganz kurz, dahinter dir im Regal, sind das alles Politik-Awards?
Das sind alles Politik-Awards, ja.
Boah.
Aber gut. Die sehen wir ja nicht, es ist ein Podcast.
Ja, gut. Aber vielleicht sollte ich das mit Video aufzeichnen. Na gut.
Also ich sage es mal, wenn du in eine Organisation kommst, und normalerweise kommen wir ja zu einer Partei, die es schon ein Weilchen gibt, da ist ja auch Personal vorhanden. Ich würde es einfach mal die Punkte aufzählen, die du berücksichtigen musst. Und dann kommen wir nochmal zu der Frage, in welchem Timeframe läuft das eigentlich ab? Also was ganz wichtig ist, ist natürlich, dass du gemeinsam mit dem Kunden eine Strategie entwickelst. So.
Ja.
Das bedeutet, du schaust dir natürlich erstmal an, wo stehen wir heute? Wer ist mein Kandidat? Wer ist meine Kandidatin? Was für ein Profil hat dieser Kandidat, die Kandidatin in der Öffentlichkeit? Wie steht die Partei im allgemeinen Umfeld da? Welche Stärken hat sie? Eine Partei hat natürlich wie Marken auch tatsächlich einen Markenkern. Also ist ja klar, der Markenkern von Nivea ist Pflege. Und der Markenkern von der SPD ist soziale Gerechtigkeit. Der Markenkern von der Union ist natürlich das christlich-demokratische Wertefundament, angereichert mit Wirtschaftspolitik und so weiter. Das heißt, erstmal schaust du dir an, was ist hier vorhanden, worauf kann ich aufbauen? Und dann gehst du natürlich da rein, die Gegner oder die potenziellen Mitbewerber zu beobachten, sagst, wie sieht das aus? Wer ist es erwartbar in 2026 Kandidat? Welcher Partei? Wie stehen die da? Worauf bauen die auf? Was haben die für eine Geschichte? Sagen wir mal, in dem Bundesland, in dem du jetzt arbeitest, wenn du nicht in der ganzen Bundesrepublik unterwegs bist. Und dann wertest du die ganze Wahlforschung oder Sozialforschung aus, die es schon gibt, die zum Teil dir natürlich kostenfrei zur Verfügung gestellt wird durch, sagen wir mal, Politbarometer, durch Landesanalysen von den jeweiligen Landessendeanstalten, wie zum Beispiel den, sagen wir mal, den Rheinland-Pfalz-Trend oder der Baden-Württemberg-Trend oder der Hamburg-Trend oder was auch immer. Das schaust du dir an. Du schaust dir dann natürlich die Wahlen an der Vergangenheit, und zwar auf allen Ebenen, kommunal, landesweit, Bundesebene, vielleicht auch Europawahl. Wie haben die Leute abgestimmt? Wie haben sie in den jeweiligen Regionen abgestimmt? Wie unterschiedlich haben sie zum Teil abgestimmt, je nachdem, auf welcher Ebene die Wahl stattfand, sodass du einfach mal schauen kannst, ich gehe mal auch Wahlkreis für Wahlkreis oder Region für Region durch und schaue, warum haben wir bei der Bundestagswahl da, sagen wir mal, ein Potenzial von 35% der Stimmen abgegriffen, aber warum waren es bei der Europawahl nur 28?
Gibt es da so Regeln? Also ich meine, im Hinterkopf zu haben, so Europawahlen sind immer auch so, ja, so Abrechnungswahlen oder wo man sich mal was trauen kann, weil Europa ist ja irgendwie weit weg.
Ja, also wir haben große Unterschiede zwischen den verschiedenen Ebenen, ne? Also so wie eine Europawahl auf einer anderen Ebene, nämlich auf europäischer Ebene ist, gibt es natürlich auch schon Unterschiede. Alleine schon war es beim letzten Mal zum Beispiel, wer kann da wählen, ne? Weil du kannst ja dann auch als Mitglied einer der Europäischen Union dann auch in einem anderen Land leben. Dann war das Wahlalter da zum Beispiel 16, beim Bundestag ist es wieder 18. Die Leute haben einen anderen Fokus, aber das gilt auch für eine Kommunalwahl, weil bei der Kommunalwahl hast du zum Beispiel ja den Punkt, dass du eigentlich mehr Akteure hast, mehr Wettbewerber. Da gibt es dann immer noch lokale Listen, die antreten, oder Freie Wähler ist zum Beispiel auch so eine Organisation, die stark über die Kommunalwahl gekommen ist. Das heißt, du hast da auch andere Akteure, die da unterwegs sind. Und wir haben zum Beispiel auch völlig veränderte Wahlverhalten in manchen Regionen zwischen Bundestagswahl und Landtagswahl. Ganz spannendes Beispiel ist zum Beispiel im Rheinland-Pfalz. In Rheinland-Pfalz wählen die Leute bei einer Bundestagswahl traditionell christlich-demokratisch. Also da führt die Union fast immer bei der Bundestagswahl, hat aber jetzt, glaube ich, seit 1992 keine Landtagswahl mehr in Rheinland-Pfalz gewonnen, weil die Menschen...
Weil da Kurt Beck und dann Malu Dreyer.
Ja, so am Anfang sogar Rudolf Scharping.
Stimmt, richtig.
Dann Kurt Beck. Dann Malu Dreyer und heute Alexander Schweizer, der ist auch in den ersten Trends, seitdem er Ministerpräsident ist, ganz gut dasteht. Das heißt, da machen die Leute einen klaren Unterschied zwischen Landesebene und Bundesebene. Das muss ich natürlich berücksichtigen, wenn ich für die arbeiten will, weil ich offensichtlich ein Potenzial habe, ein konservativeres Potenzial, das auf einer Landtagsebene allerdings sagt, also Land kann die SPD besser als die CDU. Wir haben aber auch natürlich Mobilisierungsunterschiede. Das heißt, du guckst dir das erstmal wertfrei an. Das kostet aber schon mal eine ganze Menge Zeit und du tauchst da ein und ermittelst dadurch auch schon mal so ein bisschen einen regionalen Schwerpunkt, dass du sagst, okay, hier müssen wir besser werden oder hier können wir neue Potenziale für die Partei erschließen. Dann versuchst du normalerweise auch mit dem Kandidaten oder der Kandidatin in wenn ihr euch jetzt noch nicht kennt, also sagen, nehmen wir mal Malu Dreyer, die kannte ich überhaupt nicht, als sie neue Ministerpräsidentin wurde. Und mit ihr war es dann einfach wichtig, intensive Gespräche zu führen, auch one-on-one oder im kleinen Kreis, um einfach rauszufinden, was treibt jetzt diese Person an, was sind ihre persönlichen Steckenpferde, warum ist sie überhaupt in die Politik gegangen, was treibt sie auch in diesen Job, der ja extrem aufreibend ist.
Ja, Frage kurz, da kommt jetzt so ein unbekannter Werbelurch ins Ministerpräsidentinnenbüro oder Oppositionsführerinnenbüro. Politik ist ein, zumindest im Inner Circle, natürlich auch so ein Vertraulichkeitsding. Ne? Also Die Leute kennen sich seit vielen, vielen Jahren und man redet nach innen natürlich auch ein bisschen anders als nach außen. Du bist jetzt erstmal ein Fremder. Du bist da nicht reingewachsen in diese rheinland-pfälzische Sozialdemokratie. Du hast nicht mal diesen eigenen Akzent oder irgendwas. Also wie lange dauert das, bis du idealerweise das Herz des Kandidaten oder der Kandidatin erobert hast? Also ab wann fangen die an, offen mit dir zu kommunizieren? Oder misstrauen die dir und sagen, ja, dem sage ich jetzt auch nie alles?
Ich sag mal so, das war vor 15, 20 Jahren schwieriger als heute, weil ich heute auch so ein bisschen empfohlen werde. Mhm. Oder wenn du Rheinland-Pfalz hast, irgendwie bleibe ich da einfach sitzen. und es kommen ständig neue Leute. Das heißt, ständig ist gut.
Gut, da hast du einen Ruf, da hast du einen Namen.
Da habe ich einen Ruf, aber das heißt ja nicht, dass es funktionieren muss. Ne? Und es muss halt mit jedem, der dann wieder neu antritt, muss es aufs Neue funktionieren. Sonst muss man sich irgendwie in die Augen schauen und sagen, naja, vielleicht ist es das nicht. Ne? Das kann auch schon mal vorkommen. In diesem Fall ist es nicht so. Es war sicherlich so, dass wir schon die zwei Wahlkämpfe für Kurt Beck gemacht hatten. Dann müssen natürlich die Leute am Ende auch sagen, finden wir das gut? Oder möchte ich lieber jetzt die Pferde wechseln? Möchte ich jetzt nicht in die ausgelatschte Kampagne von Kurt Beck einsteigen? Aber ich glaube, wir haben deshalb, oder auch ich als Person, das eigentlich immer ganz gut geschafft. Wir machen jetzt gerade den 5. Wahlkampf in Hamburg. Und wir bereiten tatsächlich auch den 5. in Rheinland-Pfalz vor, dass sie schon gemerkt haben, sie kriegen hier keine Ware von der Stange, sondern dass eine Kampagne für Malu Dreyer natürlich völlig anders aussieht wie für Kurt Beck, dass eine Kampagne auch für Alexander Schweizer anders aussehen wird, als die von, ich meine es nicht die banalen Geschichten, wie das eine Frau und andere ein Mann ist,
schon klar,
sondern dass du da natürlich auch visuell ganz andere Schwerpunkte setzt und das musst du auch machen, weil jede Kampagne ist ein Unikat und es gibt absolut. Du kannst dir natürlich immer anschauen, was ist wo passiert, aber du musst immer wissen, es gibt keine Wiederholung in einem Wahlkampf. Es gibt keine zwei gleichen Wahlkämpfe. Aber du hast völlig recht, man muss diese Gespräche führen. Ich habe es aber auch als einen Vorteil für mich wahrgenommen, dass die ganz genau wissen, am Wahltag ist der wieder weg.
Weißt was du, keine schlechte Nachricht ist.
Das,
ne?
Ja, genau. Das ja, ist auch, ja, ja, ja. Ne? Weil ich will nichts. Ich will keinen Job danach.
Ja, du willst nur, dass sie ihre Rechnung bezahlt und dann ist gut. So, aber jetzt mal an dem Punkt. Das ist ja auch so ein bisschen Psychospiel, ne? Weil du kannst da ja nicht reinkommen als Wahlkämpfer und total begeistert sein von deinen Kandidatinnen, die du da zu verkaufen hast. Du musst denen ja auch sagen, also, ja, sie ziehen sich scheiße an oder sie haben komische Angewohnheiten bei ihren Reden oder das Foto machen wir mal lieber anders. Also du gehst ja auch auf Schwachpunkte von Menschen ein.
Ja.
Musst du das dann so ganz behutsam und vorsichtig einfliegen oder hast du das Gefühl, dass die politische Klasse an sich auch, sagen wir mal, so eine professionelle Resilienz hat und du kannst offen mit denen über ihre Schwachstellen reden?
Ja, das hängt natürlich auch immer vom Grad des Charmes ab, mit dem man das kommuniziert. Aber ganz ehrlich, das, was du gerade angesprochen hast, das kommt für mich eigentlich ganz weit hinten.
Ah. Ich sag mal Beispiel. Malu Dreyer ist bekannt, dass die seit vielen, vielen Jahren an MS erkrankt ist. Das heißt, die hat eine gewisse physische Beschränkung. Also die kann jetzt nicht Marathon rennen oder so. Die braucht dann und wann mal ihre Ruhepausen. Das wäre ja zumindest mal, wenn man das jetzt bösartig denkt, für die Gegenseite so ein Einfallstor, ne, wo man immer mal wieder darauf hinweist, so richtig leistungsfähig ist die auch nicht. Das ist ja schon sehr privat und sehr persönlich und geht so, ans Innerste ran. Wissen die das? Reden die da offen drüber oder musst du da therapeutisch tätig werden?
Nein, das muss ich in dem Fall überhaupt nicht. Das war ja eigentlich die große Überraschung, als Kurt Beck ja seiner Partei empfohlen hat, Malu Dreyer zu seiner Nachfolgerin zu machen, weil das war ja bekannt. Ne? Also die physische, nicht im geringsten psychische, sondern physische Eingeschränktheit, die war bekannt. Und natürlich arbeitet dann das Umfeld im Rahmen dieser Möglichkeiten. Das heißt, da geht es natürlich auch um ganz banale Geschichten wie ist die Location, ne? Gibt es da Treppen, gibt es da keine Treppen und so weiter und so fort. Das ist ja wieder eine ganz klassische Geschichte. Ich habe in dem ersten Wahlkampf von Malu Dreyer eigentlich wahrgenommen, dass die Gegenseite die Verunsicherte war.
Ah, weil die nicht wussten, wie man das...
Weil die nicht wussten, wie gehen wir denn jetzt damit
ja.
um? Es gab auch so ein paar, ja... Ich weiß nicht, wie es geplant war oder ob es gedankenlos war oder ob es tatsächlich eine gewisse Durchtriebenheit in sich hatte, war, dass Julia Klöckner plötzlich, die jetzt ja auch nicht unbedingt als die Sportskanone bekannt war, sondern eher als Weinkönigin, in diesem Wahlkampf plötzlich irgendwie ständig in Joggingklamotten und sonstigen Sachen
mit unterwegs Fahrradhelm.
War. Genau, und da konnte man natürlich, wenn man bösartig wäre, was du ja bist, könnte man natürlich meinen, sie will da eigentlich mit dem Vorschlaghammer darauf hinweisen, dass sie topfit ist und die andere nicht. Das nimmt man dann einfach mal so hin und sagt, ja gut, Versuch war es wert. Aber viel, viel stärker arbeitest du in dem Fall auch damit, dass jemand ins Amt kommt und Nachfolger von einer Institution wie Kurt Beck wird. Ne?
Ja. Der Inbegriff des Landesvaters, ne?
Ja. Und du hast eine völlig andere Persönlichkeit, ne?
Mhm.
Und natürlich auch eine moderne, frische, vergleichsweise junge Ministerpräsidentin. Und dann diskutierst du eigentlich erstmal mit ihr darüber, so was ist denn jetzt der Stempel, den du, weil wenn du ins Amt kommst, mitten in der Legislaturperiode, wie das jetzt bei ihr der Fall war, dann hast du natürlich auch noch nicht nur die toll vorbereiteten Geschichten deines Vorgängers, sondern du erbst da auch ein paar...
Inker.
Genau.
Da war doch irgendwas mit einem Flughafen damals in Rheinland-Pfalz, ein Regionalflughafen.
Ja, da war einiges und auch mit dem, da war der Hahn, also das ist ja quasi der Flughafen.
Der BER von Rheinland-Pfalz.
Da ging es auch um Nürburgring, aber da wollen wir es, das ist es gar nicht so, sondern eigentlich geht es eher darum, das muss man halt machen, das ist dann politisches Handwerk, dass man das begradigt, aber du fragst dann natürlich auch, was sollen deine Akzente sein, die du da reinbringst. Und das sind Gespräche, die führst du dann intensiv und dann kristallisiert sich da was raus, wo du sagst, der Kandidat oder die Kandidatin, ich will das ein bisschen allgemeiner halten, weil ich möchte es nicht zu sehr auf einer Person.
Nee, zu Olaf Scholz würde ich gerne noch kommen in Hamburg.
Ja, genau, aber das ist schon auch ein bisschen eine Vertrauensfrage, dass du auch ein paar Jahre danach nicht damit hausieren gehst, aber du setzt dann Akzente und du weißt, wenn ich diese Themen setze, dann habe ich meinen Spitzenkandidaten in einem Umfeld, das ihn zu Top-Leistungen bringt. Weil er oder sie da besonders gut ist und da auch den Antrieb hat, Dinge zu verändern. Und das versuchst du dann rauszuarbeiten und soweit es irgendwie möglich ist, sowohl in die aktuelle Politikgestaltung, aber natürlich dann auch in die Kampagne einzubringen. Das heißt, du setzt dich dann hin mit deinem Team und du entwickelst eine Strategie auf Basis des Ist-Zustandes, der analysiert ist, der Stärken, des Stärken-Schwächen-Profils der Partei, des Stärken-Schwächen-Profils des Kandidaten, der Kandidatin. Und entwickelst daraus eine politische Kampagnenagenda, wo du sagst, wenn wir das hinkriegen, dass am Wahltag oder im Vorfeld der Wahl über diese Themen gesprochen wird, dann sind wir sehr gut aufgestellt. Und dann kommst du schon zum nächsten Gewerk, das ist das Agenda-Setting. Nämlich genau der Punkt, dass du sagst, wie kriege ich jetzt eigentlich diese Themen, bei denen wir stark sind, nach vorne und wie bekomme ich auch schon eine Debatte zum Beispiel im Land, auch durchaus schon ein halbes, dreiviertel Jahr oder auch ein Jahr, bevor eine Wahl stattgefunden hat, wie bekomme ich so eine Agenda da auch schon mal gesetzt? Also wie setze ich Schwerpunkte entweder aus dem Regierungshandeln heraus oder aus den Reden, aus den Auftritten heraus, wo dann auch Medien darauf aufmerksam werden und sagen, ah Manko, das ist ja eigentlich ganz interessant, worüber die oder der da gerade spricht. Und das heißt, du versuchst dann eben auch tatsächlich, deswegen heißt es ja auch Agenda Setting, die Themen, die eine Rolle spielen sollen, selber zu platzieren, weil das ist natürlich das Beste, was dir passieren kann, dass wir sowieso schon über die Dinge sprechen, wo wir einigermaßen gut sind.
So, jetzt komme ich hier als Medienmensch daher und mit so Begriffen wie Moral und Ethos. Ich fühle mich ja dann, wenn du mir das so erzählst, ein klein wenig manipuliert. Ihr habt eine Agenda, die ihr setten wollt, also bestimmte Themen oder Werte, und müsst das ja meiner Branche, also den Öffentlichkeitsmenschen in Fernsehen, Zeitungen und so weiter, irgendwie auch nahe bringen. Das heißt, irgendwie arbeitet ihr mit schmutzigen Tricks, damit ich über die Dinge schreibe, die ihr wollt.
Überhaupt nicht. Also ich nicht. Ich weiß nicht, ob es andere tun oder wir nicht, sondern zunächst mal ist es ja ein Angebot. Ne? Also du bereitest ein Thema auf, du bereitest ein Thema vor. Natürlich sprichst du auch mit Journalisten in Hintergründen oder gibst auch ein Interview, oder aber du setzt zum Beispiel, was auch noch, obwohl es ein bisschen tradiert klingt, aber durchaus auch noch funktionieren kann, wenn du einen Meinungsbeitrag in einer großen überregionalen Tageszeitung, im Prinzip Süddeutsche oder FAZ, wenn du sagst, ich habe hier ein Thema, das finde ich wichtig, und da bin ich in der Lage, einen fundierten Beitrag zu leisten, jetzt als Spitzenpolitiker, dann kannst du damit schon mal beginnen. Das muss dann aber auch substanziell gehaltvoll sein. Ne? Du kannst nicht einfach sagen, das setze ich jetzt, sondern du willst dann tatsächlich auch über ein Thema sprechen. Jetzt nehmen wir mal, weil es jetzt tatsächlich ein bisschen zurückliegt, nehmen wir mal, Malu Dreyer hatte zum Beispiel einen sehr starken Fokus auch, weil sie war ja auch die erste Demografieministerin in einem Bundesland. Also dieser demografische Wandel, das ist für sie ein extremes Anliegen, aber gleichzeitig auch die Chancen der Digitalisierung, was jetzt zunächst mal für ein, sagen wir mal, eher ländliches geprägte Bundesland wie Rheinland-Pfalz jetzt nicht zwingend irgendwie auf der Top-Agenda sieht. Aber sie war zu dem Zeitpunkt eben sehr stark auch damit beschäftigt, welche Chancen bietet die Digitalisierung gerade auch für den ländlichen Raum, und vielleicht aber auch, wie hilft sie uns mit dem demografischen Wandel klarzukommen. Also da waren auch Dinge dabei, die jetzt nicht mehrheitsfähig sind zu dem Zeitpunkt, aber die spannend waren. Ne? Dazu gehören auch natürlich auch ärztliche Dienste über digitale Angebote, dort, wo es einfach nicht mehr möglich ist.
Das war damals so, wann war das? Vor 20 Jahren war das ziemlich abgefahren. Ne? Das war sehr modern.
Das war ziemlich abgefahren. Ja, also sie kam ins Amt 13, also 10 Jahre. Und da war das, weißt du, da hast du ja das übliche, ach, das ist ja nur was für die Städte, oder aber Digitalisierung ist bäh. Und das war eigentlich ganz spannend. Darüber hat sie gerne gesprochen. Ich sage nicht, dass darüber die Wahl an sich entschieden wurde, aber die Leute haben schon mitbekommen, die denkt voraus. Also die ist jetzt nicht nur jemand, der jetzt im Hier und Jetzt sitzt, sondern das ist jemand, der vielleicht Ideen für unser Land hat, auf die ich selber nicht komme. So. Und das darf auch so sein, weil ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass die Menschen von einem guten Politiker oder einer guten Politikerin erwarten, dass sie auf bessere Ideen kommt als man selbst. Und das halte ich tatsächlich für wichtig. Das heißt, man darf auch eine Öffentlichkeit in gewisser Weise überfordern, um dadurch auch Anerkennung zu bekommen.
Aber du musst die Balance halten zwischen, ich sag mal so, Stabilität, Sicherheit, wir verändern jetzt nicht alles, aber so ein bisschen was. Also dieser Schröder-Slogan, an den ich mich noch erinnere, am Ende der Kohl-Ära, da lautete doch einer dieser Schröder-Sätze: Wir machen nicht alles anders, aber vieles besser, oder so sinngemäß. Und da ist ja ganz viel drin, ne? Also keine Angst. Erstmal ganz wichtig, ihr müsst keine Angst vor mir haben, ne? Aber ich kann einiges moderner gestalten, als es mein Vorgänger in diesem Fall, ne? So, danke Helmut, war schön, aber das war's.
Das ist ein Aspekt, weil ich sag mal so, das ist ein Slogan, den du schon nimmst, wenn du ziemlich sicher bist, dass das für dich ausgeht. Das ist eine Geschichte, wo du sagst, ich bin der Frontrunner und ich versuche jetzt nichts anbrennen zu lassen und will eigentlich genau dieses Gefühl transportieren. Aber grundsätzlich ist es jetzt, um auf einer anderen Ebene zu bleiben, ist es eigentlich immer gut, wenn du den Menschen das Gefühl gibst, ich denke auch über den Tag hinaus. Ich bringe hier Dinge voran und ich bin zuversichtlich, dass, wenn wir die Weichen jetzt richtig stellen, dass das uns und unserem Land, aber auch unseren Kindern zugute kommt. So, also die wollen schon das Gefühl haben, dass du einen Plan hast, der über das Hier und Jetzt hinaus geht. Und dann ist das gut. Wie gesagt, man darf sie nicht überfordern, man darf aber die Leute auch nicht unterfordern. Das ist was ich in letzter Zeit eigentlich viel häufiger sagen muss, nämlich, dass man einer der Gründe, weshalb ich glaube, dass zum Teil Vertrauen in Politik verloren geht, aber auch in Unternehmensführung, ist, dass die Leute das Gefühl haben, die haben zu wenig Weitblick.
Und sie werden für doof verkauft, die Leute.
Und sie werden auch ein bisschen für doof verkauft. Es gibt natürlich auch doofe Wähler, das darf man jetzt auch nicht abstreiten. Aber es gibt eben auch Wähler, die suchen nach jemandem, wo sie sagen, ich möchte das delegieren, weil damit, das macht man ja mit seiner Stimme. Ich möchte das delegieren an jemanden, wo ich ein gutes Gefühl habe, dass die einen guten Job machen, auch über die nächsten Jahre hinweg. Und da kann sowas eben, dann sag mal, entwickelst du mit einem Kandidaten und mit einer Kandidatin so eine Zukunftserzählung. Das heißt ja nicht, dass die Gegenwart, die muss dann trotzdem funktionieren. Ne? Du kannst nicht eine Zukunftserzählung machen und in der Gegenwart bricht dir irgendwie alles weg. Aber wenn du darauf aufbaust, dann hast du einen Vorsprung in der Kommunikation. Und um nochmal zu sagen, naja, also ich sag mal so, du sagst, das ist manipulativ. Naja, ich sag mal, ich würde es tatsächlich eher als ein Angebot sehen. Ich meine, du musst ja mit irgendwas rauskommen, ne? Und du machst ja Politik, um Dinge zu verändern und um das Land voranzubringen. Und du willst natürlich auch damit erfolgreich sein. Und Kommunikation ist eben ein ganz entscheidender Bestandteil von Politik. Also Politik ist Kommunikation, ist die Menschen mitnehmen, aber auch die Menschen irgendwo hinführen und ihnen einen Weg aufzeigen. Und ansonsten, wenn du sagst, ich habe auch Politiker erlebt, die waren im Prinzip keine Politiker, sondern Fachleute in einem bestimmten Bereich. Aber in dem Augenblick, wo du Kommunikation nicht ernst nimmst als Politiker, also das Gespräch mit den Menschen, die du regierst, dann wird das nichts.
Was ich für eine besonders schwierige Aufgabe halte, ist ja, du musst ja auf mindestens mal zwei Ebenen mobilisieren, weil die Partei, so klein sie auch sein mag, aber ist ja ein extremer Erfolgsfaktor. Das heißt, wenn du diese Zehntausenden oder Bundestagswahlkampf, Hunderttausende, SPD, CDU sind so irgendwo bei 400.000 Mitgliedern, du musst ja diese Parteimitglieder mobilisieren dafür, dass die in ihrem direkten Umfeld, in der Familie, am Arbeitsplatz, Sportverein, haben wir alles, erstmal so Feuer und Flamme sind für ihre Spitzenleute erstens und zweitens natürlich dann auch diesen ganz klassischen Straßen-, Haustür-, sonst wie was Wahlkampf machen. Wie mobilisiert man eine Partei? Viele Parteien sind doch gespalten. Da gibt's dann Team Pistorius, Team Scholz, Team Söder, Team Merz, Team Wüst. Wie kriegt man die zusammen?
Ja, da machst du nun nochmal einen Unterschied, glaube ich, zwischen den Leuten, die du jetzt tatsächlich mobilisieren kannst in der Partei und dem, was du zwischendurch auch so ein bisschen als die Funktionärsebene hast. Das sind so zwei unterschiedliche Bereiche. Das gilt aber, wenn ich jetzt mal so ein bisschen Analogie zu einem Konzern wahrnehmen darf, dann ist es ja eigentlich der große Unterschied. Du hast auch bei einem Konzern, du hast den Vorstand, der im besten Sinne hoffentlich auch das Unternehmen führt und auch ein bisschen visionär in die Zukunft führt und auch sieht, dass in 10 Jahren die Menschen vielleicht mehr Elektroautos kaufen wollen als in der Gegenwart und so weiter und so fort. Und da hast du aber auch dieses unendliche, gefühlte, riesige Mittelmanagement.
Die legendäre Lähmschicht.
Genau, die Lähmschicht und zwar in beide Richtungen. Ne? Die sorgt dafür, dass von unten keine Ideen nach oben kommen und von oben keine Direktiven nach unten. Das ist aber trotzdem da und das muss man natürlich auf der anderen Seite auch bespielen. Und dann hast du aber, sagen wir mal, bei einem Unternehmen dann den Außendienst, ne? Der geht raus. Und den Außendienst, den motivierst du jetzt natürlich wieder. Das Gute ist, wenn du ein Unternehmen bist, kannst du den mit einer Geschichte ganz toll motivieren, nämlich mit Geld.
Schlecht in Wahlkämpfen.
Und mit Anreizen und mit Erfolgsanreizen. Bei einer Partei ist es so, du hast im Prinzip fast ausschließlich Freiwillige, unbezahlte Freiwillige.
Ja, alle die jetzt nicht auf ein Mandat schielen, also die selber jetzt Abgeordnete.
Genau, ja, es gibt auch viele, die für ein Mandat sich bewerben, von dem sie wissen, dass sie keine Chance haben. Die sind auch nicht bezahlt und freiwillig, ne? Und also hohe Achtung vor allen, die sich das antun. Also sowohl die kandidieren, obwohl sie keine Chance haben, als auch die unterwegs sind, wenn ihre Partei gerade nicht so dolle dasteht. Aber überhaupt alle, und da sollten wir vielleicht auch ein bisschen achten, wenn wir jetzt gerade jetzt in dieser, bei dem Sauwetter draußen sind und Wahlkämpfer treffen. Alle sind natürlich ein extrem wichtiger Bestandteil unserer Demokratie. Ne? Also, dass sich da überhaupt jemand engagiert und bei Wind und Wetter rausgeht, das ist wichtig. Aber, und da kommt wieder die Kampagne ins Spiel, die gehen natürlich hauptsächlich dann raus, wenn sie die Sachen gut finden, die sie in die Hand bekommen. Also wenn sie sie programmatisch gut finden, aber wenn sie am Ende auch die Materialien, die man ihnen an die Hand gibt, gut finden. Wenn sie sagen, ja, das finde ich super, damit kann ich was anfangen, damit gehe ich vor die Tür oder ich kriege entsprechende Vorlagen für mein persönliches Social Media Campaigning. Damit kann ich was anfangen, das nehme ich dankbar an, das multipliziere ich gerne. Wenn die Material bekommen, wo sie sagen, was ist denn das für ein Scheiß, dann bleibt das entweder im Rechner, im Papierkorb oder aber in der berühmten Garage vom Ortsverein, die irgendwo steht und wo dann im Sommer der Ortsvorsteher sagt, sag mal, warum liegen hier noch 500 Bundestagswahlplakate in der...
Wer fährt denn jetzt zum Altpapierkorb?
Genau. Und das ist eben das Tricky nochmal an der Kampagne. Und der Vorlauf der Mobilisierung der Basis, der fängt jetzt natürlich, wenn wir nicht gerade über eine vorgezogene Neuwahl sprechen, sondern wenn wir jetzt über einen tatsächlichen klassischen Ablauf sprechen, der findet eigentlich viel früher schon statt. Also, dass du die Leute einbindest, dass du sie einnordest, dass du sie sprachfähig machst, dass du ihnen Argumente lieferst. Du brauchst, dass sie Argumentationskarten, sage ich jetzt mal, haben, wo sie sich selber drauf schaffen können, okay, das und das, wenn ich jetzt im Gespräch bin, im Freundeskreis, wenn ich konfrontiert werde mit dem und dem Vorwurf oder mit der und der Frage, dann möchte ich mal gerne wissen, was sage ich denn da? Ne? Und gib mir mal 5 gute Argumente für oder gegen die Schuldenbremse oder was. Ne? Also das gehört auch zu einer Kampagne, die eigene Basis sprachfähig zu machen als Dienstleister. Du bist dann als Partei Dienstleister deiner freiwilligen Helfer.
Ja, du bist aber auch emotionaler Dienstleister.
Auch das.
Ne? Genau. Weil Spitzenkandidat, Spitzenkandidatin braucht natürlich auch so eine persönliche Bindung zu diesen Wahlkämpfenden draußen im Lande. Und da braucht man ja so ein bisschen auch so eine Fußballtrainer, Kabinenansprachenfähigkeit. Jetzt die SPD zum Beispiel gerade, ne? Also dieses unglaubliche Selbstbewusstsein zu sagen mit 15% in den Umfragen, wir schaffen das trotzdem noch.
Genau, aber das ist einerseits eine Gratwanderung, weil du musst natürlich auf der einen Seite auch immer signalisieren, da geht noch was. Jetzt haben wir aber in den letzten Wahlkämpfen auf verschiedenen Ebenen, auch bei verschiedenen Parteien tatsächlich auch erlebt, da ging ja plötzlich doch noch was, obwohl die Leute gesagt haben, es geht nichts mehr. Das ist mittlerweile schon auch bei vielen Wahlkämpfern, Wahlkämpferinnen angekommen, dass sie sagen, naja, beim letzten Mal habe ich es ihnen nicht geglaubt, aber es hat dann doch noch geklappt.
Ja.
Und diesmal glaube ich es ihnen mal lieber und man weiß nicht. Ne? Also es ist tatsächlich so, das Wahlkampf-Credo ist, die Messe ist tatsächlich gesungen in dem Augenblick, wo um 18 Uhr die erste Prognose kommt. Ne? Also bis dahin ist im Prinzip alles machbar, weil wir haben eben auch schon Wahlkämpfe erlebt, nicht nur jetzt in diesen sehr volatilen Zahlen, sondern zum Beispiel auch schon 2005 bei der berühmten Bundestagswahl Schröder-Merkel, wo wir erst mit der ersten Prognose und dann tatsächlich erst gegen 21, 22 Uhr wirklich wussten, dass die Union 1 Prozentpunkt vor der SPD liegt, obwohl alle, die schlechteste Umfrage für die Union hat sie 7 Prozentpunkte vor der SPD gesehen. Das heißt, das Ding ist am Wahltag entschieden worden und keine Sekunde früher.
Da ist jetzt für mich auch als Wähler die spannende Frage, wie funktioniere ich? Also, weil es kann ja sogar sein, dass ich noch in der Wahlkabine, dass mein Stift nochmal so hektisch rauf und runter rutscht und sagt so, ha, soll ich jetzt oder soll ich nicht? Und diesen einen Moment, den brauchst du ja, ne? Dass mein Kuli genau da stehen bleibt bei dem Kästchen, für das du geworben hast. Wie funktionieren Wählerinnen und Wähler? Ich meine, klar, ihr habt Umfragen, du hast dir das alles nach Historien und Wahlkreisen und so alles angeguckt. Aber weiß man das eigentlich oder ist Wähler, Wählerin bis heute so eine, naja, auch so eine Blackbox?
das ist ja eigentlich das Tolle dran, dass du es final nicht weißt. Du hast natürlich Erfahrungswerte, aber du hast so viele Faktoren, die da reinspielen. Mhm. Ich war als 16-Jähriger, war ich ja schon wahlkampfbegeistert. Und dann bin ich als bei meiner, wenn ich dann als Jugendlicher bei meiner, weil es zu essen gab, dann mal zur Kaffeeklatschrunde meiner Mutter gegangen bin, um mir da irgendeine Schwarzwälder Kirschtorte abzugreifen. Und wir waren in der Nähe von Wahlen. Da hast du Sachen gehört, da habe ich gedacht, boah, das darf jetzt, da war dann eine dabei, da habe ich auch drüber gesprochen, da meinte die ja, du bist ja so politisch engagiert und so, und dann meinte die, ja, was machen Sie denn dann? Und meinte, ja, nö, ich mache mir da keine Gedanken, ich wähle immer so, wie mein verstorbener Mann gewählt hat.
Gut, ja, aber die ist ja für dich als Wahlkämpfer verloren.
Die ist verloren, aber das war für mich alles, also all solche Gespräche waren für mich immer hilfreich, ja. Weil du denkst ja immer, die Leute machen sich was für einen Kopf auch immer. Und es ging ja gar nicht mal darum, dass sie gesagt hat, wie ihr Mann wählt, sondern wie ihr verstorbener Mann gewählt hat. Ja. So. Und das, und da weißt du einfach, okay, das wird schwierig. Ne? Aber das habe ich tatsächlich auch häufiger dann später in Fokusgruppen erlebt. Du versuchst natürlich immer rein, ich war in einer Fokusgruppe gesessen, das war Steinmeier. Ja, glaube ich.
Ganz kurz erklären, Fokusgruppe, ihr nehmt euch eine bestimmte Anzahl von Menschen, ich glaube nicht zu viele, ja, die irgendwie so repräsentativ ausgewählt sind für bestimmte Bevölkerungsgruppen, Haltungen und so weiter. Und ihr versucht jetzt aus diesen paar Repräsentanten so eine Art allgemeine Stimmung oder verschiedene Tendenzen.
Ja, abzulesen. Und wir versuchen, um das mal so zu sagen, du hast die quantitativen Umfragen, die kennst du vom Politbarometer, vom ARD Deutschland Trend, die sagen dir, da stehen wir. Ne? Wir stehen bei was ich was, 16% und Olaf Scholz steht bei was weiß ich was, 43% in der Direktwahlfrage. Das sind die Themen und so weiter. Das ist die Wasserstandsmeldung. Die kriegst du frei Haus, da musst du nichts für bezahlen. Die kriegst du alle Woche einmal von irgendeinem Institut. So, und was wir aber wollen, ist, wir wollen mit Leuten sprechen, also quasi in diesen Fokusgruppen, um herausfinden, warum ist das denn so? Warum stehen wir da? Und dann willst du im nächsten Schritt natürlich auch rausfinden, wenn ich dieses oder jenes reingebe in die Gruppe, ändert das was? Oder ändert das nichts?
Erzähl mal aus einer Fokusgruppe.
Du hast da, sagen wir mal, also heute ist es hauptsächlich digital seit Corona, aber vorher hattest du so ungefähr 12 Leute und eine Moderatorin, meistens eine Psychologin von dem Meinungsforschungsinstitut, an einem großen Tisch sitzen. Und wir saßen dann meistens hinter einer verspiegelten Scheibe.
So wie in so einem amerikanischen Krimi, bei einem Verhör.
Genau, das gibt's aber nicht nur für Parteien. Es ist eigentlich sogar eher der Nebenerwerb dieser Institute, sondern da machst du Produkttests, da sagst du, der Joghurtbecher sieht jetzt anders aus, erkennen Sie ihn wieder. Haben Sie eigentlich gemerkt, dass wir 5% weniger Zucker drin haben? Dann sagen alle, ja, haben wir gemerkt, schmeckt scheiße seither. Irgendwie solche Sachen, ne? Und das machst du eben auch hier. Nur hier ist es so, du robbst dich normalerweise ran in einem Gesprächsfaden, in dem es um die Lebenssituation der Menschen geht. Also, dass die Leute sagen, so, sie werden über den Alltag befragt, wie läuft's so, wie leben sie, haben sie Kinder, was machen die, wie sieht's denn gerade aus, ne, wenn sie vom Einkauf wiederkommen, haben sie da was, eine Veränderung festgestellt. Also, es geht eigentlich, wie sieht's in der Schule aus, ist die gut, wie ist der öffentliche Nahverkehr? Also, du plauderst eigentlich erstmal, da geht's auch überhaupt nicht darum, für welche Partei oder welche Dinge. Und dann kommst, dann wird das Gespräch so langsam mal auf politische Ebenen geführt und dann wird vielleicht auch im Vorfeld von der Wahl auch schon mal eine Debatte über politische Themen geführt, aber es kann auch sein, dass du schon mal zum Beispiel einen Videobeitrag zeigst, einen Videoausschnitt von einer Rede von zwei Kandidaten, von mir aus deinem Kandidaten und einem Gegenkandidaten, und lässt die Leute mal drüber sprechen, was sie denn jetzt so empfunden haben in diesem jeweiligen Ausschnitt. Und das hilft dir auch schon mal weiter. Und dann bringst du auch mal Dinge rein, wo du sagst, was hielten sie denn davon, wenn jetzt diese Partei diese Maßnahme ergreift, macht es sie für sie einen Unterschied, macht es die Partei oder den Kandidaten sympathischer und so weiter und so fort. Das sind eigentlich Gesprächssituationen, aus denen die Leute, wenn sie rausgehen, eigentlich gar nicht wissen, was gerade passiert ist. Ist ja auch nicht schlimm, sie kriegen ja auch ein Zehner und ein Hanuta. Aber wir und vor allen Dingen dann auch das Institut, das das begleitet, kann daraus schon eine ganze Menge rausziehen. Und ich will mal vielleicht, um das zu veranschaulichen, ich will mal zwei Beispiele nennen. Also wir hatten zum Beispiel bei der Bundestagswahl 2005 vorgezogene Neuwahl, ähnlich wie heute. Schröder hat die Neuwahl selbst herbeigeführt durch die Vertrauensfrage, die er verlieren wollte, also wo dann seine Partei nicht mitstimmen. So. Und er war ja im Prinzip fertig. Ne? Also dann haben wir einfach gesehen, okay, die Partei liegt 20 Prozentpunkte hinter der Union.
Und 15 Landtagswahlen vergeicht oder sowas, ne?
Also genau, die Merkel liegt ganz vorne. Der Schröder hat im Prinzip selber seine eigene Regierung aufgekündigt. Wie soll der denn jetzt eigentlich noch etwas für die Zukunft beitragen können? Und dann sind wir aber in den Fokusgruppen zum Beispiel auf ein ganz wichtiges Thema. Merkel und damals auch Westerwelle wollten ja auch so ein klar noch eine neoliberalere Agenda, als Schröder sie mit der Agenda 2010 ja selber schon vorgelegt hatte. Und da kam zum Beispiel in den Fokusgruppen, kam raus, als er so über Lebensqualität und so weiter sprachen, dass die Leute gesagt haben, und wir hatten damals 5 Millionen Arbeitslose in Deutschland, also es war schon eine kritische Situation. Und da haben wir rausgefunden, dass dann viele gesagt haben, naja, was würden Sie denn anders machen, damit es Deutschland wieder besser geht? Und da kam raus, dass manche gesagt haben, ja, von mir aus können wir auch noch einen Feiertag abschaffen. Oder es kam raus, ich würde auch länger arbeiten, Hauptsache es geht wieder hoch. Oder ich würde auch auf Urlaub verzichten. Also Dinge, wo du eigentlich normalerweise absolutes No-Go hast, ja.
Ja, also so eine Opferbereitschaft.
So eine Opferbereitschaft, aber eines haben alle abgelehnt, weniger Geld. Sie haben alle gesagt, es reicht uns schon hinten und vorne nicht mehr. Und ich bin bereit, länger zu arbeiten, ich bin bereit, Urlaub zu verkürzen, was auch immer, aber ich kann mir nicht vorstellen, mit noch weniger Geld auszukommen. Und gleichzeitig hatte die Union auf der Agenda die Abschaffung der Sonnenfeiertags- und Nachtzuschläge.
Oh ja, ich erinnere mich.
Eine Abschaffung oder deutliche Reduzierung auch der Pendlerpauschale, eine Erhöhung der Mehrwertsteuer. Und das haben wir dann alles aufgenommen und haben gesagt, hier, Achtung, hier ist unser Hebel. Der war aber in keiner quantitativen Umfrage, der war auch in keiner Debatte in der Öffentlichkeit. Und wir haben gesagt, der Hebel ist das Geld. Und daraufhin haben wir eine Kampagne entwickelt, die hieß, was ist das, Merkel-Steuer, das wird teuer, ich kann mir Angela Merkel nicht leisten, so und so viel kostet der Einkauf mehr, wenn die drankommen. Der Professor aus Heidelberg, so und so viel hat die Krankenschwester im Monat weniger auf dem Konto.
Stimmt, das habt ihr dann wirklich durchgerechnet, ne? Auch an echten Fällen, ne?
Das haben wir komplett durchgerechnet für verschiedene Berufsgruppen, auch für eine Familie, wo die Kinder in der Ausbildung sind, weil das sollte auch gespart werden beim BAföG oder beim Ausbildungszuschlag und so weiter. Und das war für eine vierköpfige Familie mit 2 Kindern in der Ausbildung, waren das mal locker 2000 Euro im Jahr. Ne?
Das ist Geld.
Oder für eine Krankenschwester, die auch noch gependelt hat und eben einen Großteil ihres Übereinkommens, das sie dann über den Durst hatte, über Feiertags- und Nachtzuschläge hatte, die ja abgeschafft. So, das heißt, wir hatten einen Hebel und gleichzeitig, und da kommen wir wieder zur Mobilisierung der Basis. Wir haben das ganz billig, wirklich Bilder, Geld, das hat dann die Fachabteilungen im Willy Brandt-Haus haben ausgerechnet, was bedeutet das für die Leute? Und damit haben wir Flugblätter gemacht, wir haben sogar einen TV-Spot gemacht, wir haben sogar Schröder auf RTL Sat.1, was ich haben wir die Schröder-Spots runtergenommen und haben diese Spots raufgesetzt. Und mit diesem Material, auch Flugblätter, da kam die Basis und hat gesagt, endlich. Endlich habe ich was.
Das ist meine Partei.
Das ist meine Partei und damit stelle ich mich vors Werkstor morgens um 6. Damit stelle ich mich vor die U-Bahn. Damit habe ich was, wo ich mit den Leuten diskutieren kann. Und das war einer der maßgeblichen Elemente, neben ein paar anderen, wo jetzt nicht alles nur über 5 sprechen, aber das war zum Beispiel der entscheidende Hinweis aus einer Fokusgruppe.
Interessant.
Der diese Kampagne gedreht hat und der über uns auch dazu geführt hat, dass die komplette Kampagne in den letzten 4 Wochen massiv umgestellt wurde auf dieses Thema.
Soziale Gerechtigkeit am Ende.
Aber Schröder hat das auch aufgegriffen in die Debatten, hat es mitgenommen. Der heißt, er hat es auch exekutiert, er hat es mit reingenommen und er hat dann auch Sachen gesagt. Und es war ganz spannend. Wir haben dann aus einem CDU-Forum haben wir so einen CDU-Wahlkämpfer-Beitrag gesehen, wo der sich drüber beschwert hat, dass seitdem die Leute mit diesen Krankenschwestern und was weiß ich was kommen, dass er überhaupt nicht mehr durchkommt am Infostand, warum das gut ist und dass diese ganze Konfusion, warum jetzt da die Merkel die Steuern für die Reichen senken will und gleichzeitig die anderen schröpfen, dass er das jeden Tag um die Ohren gehauen bekommt.
Und das sollte sich Friedrich Merz jetzt ganz aktuell mal sehr genau angucken, ne? Weil in die Falle sollte er auf gar keinen Fall rennen, dass er quasi dann der Gegenseite, in diesem Fall der SPD, da so ein Thema liefert.
Aber das war eine Erkenntnis aus einer Fokusgruppe. Eine andere zum Beispiel, die hatte ich vorhin mal angerissen, bevor du mich rüde unterbrochen hattest, war zum Beispiel, es gibt auch so Erkenntnisse, wo du weißt, okay, scheiße, das war's. Es war 2009, saß ich da in der Fokusgruppe und da war eine Frau drin, die sagte, meine Familie und ich, wir haben der SPD wirklich viel zu verdanken. Ich würde sogar behaupten, wir hätten unser Häuschen nicht bauen können ohne die SPD, weil mein Mann und ich, wir sind beide über die Bildungsreform der SPD überhaupt erst in Berufe gekommen, wo wir was verdienen konnten und wo jetzt unsere Kinder auch. Und du sitzt da und dir geht das Herz auf und du sagst, das ist ja eine 100%, das ist ja eine sichere Bank, eine schöne Geschichte, die kann ich vielleicht auch nochmal irgendwie verwursteln. Und als letzten Satz sagt die dann, aber ich glaube, die haben sich jetzt in der Regierung verausgabt.
Ah.
Ich glaube, ich wähle die nicht mehr, dieses Mal nicht, die müssen sich erholen.
Oh ja, das ist auch so ein gefühliges Argument.
Da weißt du, okay, wenn die Leute sagen, ich wähle euch nicht, weil ich euch mag und weil ich euch retten will, wähle ich euch nicht.
Ja, Rücksicht an der falschen Stelle.
Dann weißt du, okay, da sitzt du hinter der Scheibe und sagst, sorry, ne, aber da ist kein Kraut gegen gewachsen. Ganz
gut, das war Frank-Walter Steinmeier, ne, 2009. Man erinnert sich kaum noch, dass er auch mal Kanzlerkandidat war.
Ist ja dann hochgefallen, die Treppe.
Ich komme jetzt nochmal mit einer Weisheit von Bill Clinton, der soll mal irgendwann gesagt haben, oder es stand sogar im War Room, also in der Wahlkampfzentrale, it's the economy, stupid. Also am Ende, es geht um die Wirtschaft, runtergebrochen, letztendlich bis hin zu Helmut Kohl, Dimbes, die Leute wählen nach Brieftasche. Also insofern war doch diese Krankenschwestergeschichte jetzt gar nicht so überraschend, oder? Ich meine, die Leute sagen doch ganz selten, ja, ist okay, wenn wir weniger Geld haben.
Ich würde das auch nicht unterschreiben mit it's the economy stupid für Deutschland. Das ist nochmal eine andere Gewichtung in den USA. Und das zählt natürlich ganz massiv dazu. Allerdings, du wirst, es ist mir keine Wahl bekannt, die du gegen das Thema soziale Ausgleich, soziale Sicherheit, soziale Gerechtigkeit gewinnen konntest. Also die sind immer auf den letzten Metern, wie gesagt, auch damals auch Merkel-Westerwelle, sind die gescheitert und die Merkel hat ja die Konsequenz daraus gezogen, dass sie das eigentlich nicht mehr angepackt hat, dieses Thema.
Neue soziale Marktwirtschaft hieß das damals. Sie wollte nicht weniger als Erhard, also den Vater des Wirtschaftswunders, neu definieren.
Aber wie gesagt, das ist jetzt, um nochmal zu dem Ausgangspunkt zu kommen, das sind die Gewerke. So, und jetzt nochmal, um das zusammenzufassen, also du hast Agenda-Setting, du hast die sogenannte CEO-Positioning, würde das in der öffentlichen Meinung sagen, das ist die Positionierung des Spitzenkandidats. Du hast natürlich dann auf Basis der Positionierung die Rednerstellung, die Interviews, die Debattenvorbereitungen. Du hast klassische Public Relations, du hast aber natürlich auch klassische Werbung, so wie wir sie kennen. Du hast Social Media Campaigning, du hast Fundraising, es muss ja Spendengelder nach Möglichkeit eingetrieben werden. Du hast Event Marketing, das sind die ganzen Veranstaltungen, die auch riesige Kosten und Logistik verursachen. Sachen. Du hast Dialogmarketing, also sowohl Briefe, aber natürlich auch im digitalen Bereich. Du hast das permanente Monitoring von Medien und natürlich Gegnerbeobachtung. Was machen meine Wettbewerber? Du hast Krisenkommunikation und Damage Control, ist nochmal Thema für sich, können wir vielleicht in einem anderen Bereich. Also wenn dein Kandidat gerade einen großen Bockmist gebaut hat und du musst es wieder einfallen. Du hast das Grassroots Campaigning, das heißt, du musst die eigenen Leute zum Laufen bringen und vielleicht noch ein paar dazu organisieren. Du hast die Mitgliederaktivierung, über die haben wir gesprochen. Du hast die Koordination von Medienauftritten deines Spitzenpersonals. Wer geht wohin? Wer geht in welche Sendung? Du hast natürlich die innerparteiliche Koordination und Disziplinierung, wenn da wieder einer aus dem Ruder läuft. Und du hast eben die begleitende Marktforschung und Implementierung der Ergebnisse. Und das sind alles Gewerke, die finden in einem Wahlkampf alle auf einmal statt. Und das ist nochmal der große Unterschied zur Marketingkampagne. Du hast aktive, nicht nur Gegner, sondern du hast Feinde. Du hast auch eine permanente Kontrolle durch die Medien. Mhm. Also, ne, ich sage mal, mein berühmter Satz, weil ich ja lange für Bauerjoghurt gearbeitet habe, mein Joghurt gibt keine Interviews. Ne? Das Spannendste, was da rauskommt, ist jetzt eine Kiwi-Stachelbeer-Sorte oder was auch immer. Ja? Und da gibt es auch kein großes mediales Interesse, sondern das öffentliche Bild meines Joghurts bestimme ich durch meine Marketingkampagne und meine Werbung quasi zu 100%. Das ist bei der politischen Kampagne natürlich nicht der Fall. Und der nächste Punkt ist, es zielt alles auf einen einzigen Tag. Eine Marketingkampagne für ein Produkt, das kannst du immer wieder justieren, das kannst du relaunchen, das kannst du was auch immer. Du hast einen einzigen Tag und auf den Tag müssen alle Gewerke so ineinander greifen, dass sie an diesem einen Tag das optimale Ergebnis, das möglich ist, hervorbringen. Und das ist das Handwerk.
Wir haben unserem guten Vorsatz wieder mal nicht Folge geleistet. Wir sind schon wieder ausgelaufen. Es ist mal wieder eine runde Stunde geworden, lieber Frank. Mein Lieber, ganz herzlichen Dank. Das war 61 Millionen Wahlkampf und Strategien mit meiner Wenigkeit Hajo Schumacher. Vielen Dank für deine Insights, lieber Frank. Bei der nächsten Folge möchte ich schon auch noch ein bisschen was über Wahlkampf für Olaf Scholz in Hamburg wissen.
Ich weiß, du versuchst es ja immer
wieder. Ja. Also wie macht man aus einem Osnabrücker Schwarzbrot ein wohlschmeckendes Fischbrötchen? Aber das wirst du uns beim nächsten Mal verraten. Vielen Dank.
In etwa so. Tschüss.
Ein Podcast von Funke.